aufrechte und liebevolle Beziehungen unter Wahrung spezifischer Kontexte in allen Lebensbereichen eingehen zu können, sowie mit ihrer Verantwortlichkeit, das heißt ihrer Kraft und Bereitschaft, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Diese autonome Person ist zugleich Leitbild wie Zielvorstellung transaktionsanalytischen Handelns. Durch die Betonung der idealtypisch verstandenen autonomen Person als für alle Menschen erstrebenswertes Ziel menschlicher Selbstverwirklichung und die bloße Benennung verschiedener Beeinträchtigungsformen dieses Idealzustandes unterlässt die Transaktionsanalyse hierin dem Adlerschen Konzept oder auch dem Konzepten einiger humanistischer Psychologien verwandt, bewusst jede exakte Grenzziehung zwischen dem, was normal oder gesund, beziehungsweise in der Umkehrung anormal oder ungesund wäre. Stattdessen nimmt sie fließende Übergänge an und betont die Fähigkeit jedes Menschen zu Wachstum und Selbstverwirklichung. Gerade deswegen gehört es allerdings auch zur Autonomie und damit zur Gesundheit, Beeinträchtigungen des eigenen physischen oder psychischen Status als Teil des eigenen Gewordenseins anzunehmen und in diesem erneuten Ja zu sich selbst wiederum einen neuen Zugewinn an Autonomie zu erfahren. Soweit zum Leitbild, zur Zielvorstellung und zum Gesundheitsbegriff der Transaktionsanalyse. Ich komme nun zu den Ich-Zuständen. Wie bereits angemerkt, basieren alle Richtungen der Transaktionsanalyse auf dem gleichen Persönlichkeitsmodell. Ihm liegt die von Byrne entwickelte Annahme von jeweils drei verschiedenen Zuständen menschlichen Fühlens, Denkens, Glaubens und Verhaltens zugrunde, die dieser als Ich-Zustände bezeichnete. Diese Ich-Zustände beschreiben jeweils zusammengehörige Denk-, Erlebens-, Glaubens- und Verhaltensmuster, die wir bewusst oder vorbewusst aktivieren können. In der Transaktionsanalyse werden sie auf einprägsame Weise durch drei übereinanderstehende, zu einer Ganzheit verbundenen Kreise dargestellt. Alle Ich-Zustände können hinsichtlich ihres Ursprünge und ihrer derzeitigen inneren Vernetzung mittels des sogenannten Strukturmodells, das sind wir hier dargestellt, und hinsichtlich ihres sichtbaren Auftretens und Wirkens mittels des sogenannten Funktionsmodells betrachtet und zugeordnet werden. Mit den Kategorien des Strukturmodells werden Muster des inneren Erlebens und Verarbeitens von Innen- und Außenreizen beschrieben, die entweder eine unmittelbare Antwort auf das Hier und Jetzt bieten, das sogenannte Erwachsenen-Ich, oder einen Rückgriff auf von elterlichen Personen übernommene Muster, sogenannte Eltern-Ich, beziehungsweise früher erlebte und erfahrene Muster, das sogenannte Kind-Ich, darstellen. Denk-, Lebens-, Glaubens- und Erlebens-, Glaubens- und Verhaltensmuster, wie sie in den Kategorien Eltern-Ich und Kind-Ich-Zustand gespeichert sind, können situationsentsprechendes Verhalten aus dem Erwachsenen-Ich und damit die Autonomie einer Person beeinträchtigen, indem sie angemessene Reaktionen auf die aktuelle Wirklichkeit trüben oder ersetzen. Beide Verhaltensmuster können jedoch, wenn sie bewusst gemacht und integriert worden sind, auch den eigenen Handlungsspielraum und damit die Autonomie einer Person vergrößern. Gibt das Strukturmodell, wie gesagt, Auskunft über den Ursprung und die Ausprägung der zu Ich-Zuständen gewünschten Verhaltensmuster und die entsprechenden intraindividuellen Prozesse, so dient das sogenannte Funktionsmodell der Beobachtung bevorzugter Haltungen der zwischenmenschlichen Interaktion und offeriert entsprechende Kategorien, mit denen Verhaltensmuster von Menschen beschrieben werden können. Dieses Modell, dessen sprachlicher Ausdruck wie zum Beispiel kritisches oder fürsorgliches Eltern-Ich, trotziges Kind, angepasstes Kind, freies Kind oder auch Erwachsenenhaltung bereits in unsere Umgangssprache eingegangen ist, erweitert und erleichtert vor allem das Verständnis für kommunikative und interaktive Prozesse, die sich mit seiner Hilfestellung veranschaulichen lassen. Allerdings krankt sein Gebrauch daran, dass seine Kategorien dieselben Namen tragen wie die Kategorien des Strukturmodells. Um dieser Ungenauigkeit ansatzweise wenigstens zu begegnen, ist es inzwischen bei vielen Transaktionsanalytikerinnen und Analytikern üblich geworden, bei den Ich-Zuständen des Funktionsmodells von sogenannten Ich-Haltungen zu sprechen, Ich-Haltungen als von außen beobachtbaren Phänomenen. Welche Ich-Haltung eine Person mobilisiert, wird nach außen in den sogenannten Transaktionen kenntlich, nach innen im sogenannten inneren Dialog, den jeder von uns kennt und jeder von uns sich bewusst machen kann. Bleibt die Frage, womit ist eine derartig beschriebene Persönlichkeit eigentlich ausgestattet? Und damit möchte ich als erstes auf die Grundbedürfnisse zu sprechen kommen. Neben den vitalen, physiologisch bedingten Grundbedürfnissen nach Flüssigkeitszufuhr, nach Nahrung und Obdach, gibt es in transaktionsanalytischer Auffassung psychologische Grundbedürfnisse, die ebenso vehement nach lebenslanger Befriedigung verlangen und deren Nichtbeachtung zu schweren Schäden führt. Gemeint sind die Grundbedürfnisse nach Stimulation, nach Strokes, gleich Anerkennung und nach Struktur. Die vorhersehbar sichere oder tatsächlich erreichte Befriedigung unserer Grundbedürfnisse wirkt für alle von uns kraftspendend. Ihre Nichtbeachtung kraftraubend, zumindest jedoch kraftmindernd, weil nämlich immer ein Teil von uns beschäftigt ist, dieses Geschäft doch noch zu erledigen. Für das beraterische Alltagsgeschehen bedeutet die Beachtung dieser Bedürfnisse Energiezufluss, ihre Nichtbeachtung Energieverlust im Hinblick auf die jeweiligen Aufgaben und Problemstellungen. Ob und wie eine Aufgabe erledigt bzw. ein Problem gelöst wird, hängt oftmals davon ab, zumindest aber damit zusammen, dass die Aufgabe bzw. das Problem unsere Neugier entfacht und unsere Sinne und Potenzen, also unseren Hunger nach Stimulierung, stimuliert. Denn wesentliche Teile unseres Interesses und unserer Freude am lebendigen Gestalten in Arbeit und Freizeit werden durch ein ausreichendes Maß an Stimulierung bewirkt. Dabei gilt Sinngebung als stärkste Stimulierung. Als wichtiges Grundbedürfnis zum Erhalt menschlicher Lebendigkeit gilt auch der Hunger nach Zuwendung oder Anerkennung. Dessen wirksame Befriedigung ist für das Kleinkind jede Art von Körperkontakt. Später dienen auch andere Formen der Anerkennung und Beachtung, wie zum Beispiel Lächeln, Worte des Lobes, ein vertrautes Gespräch oder sogar strafende Zuwendung, als Quellen der Bedürfnisbefriedigung. Einige dieser Formen werden von uns als positiv, gleich angenehm erlebt, andere als negativ, gleich unangenehm. Zusätzlich können wir zwischen bedingungsloser Zuwendung, ich schätze Sie, und bedingter Zuwendung, ich schätze Ihre Arbeit, unterscheiden. Ist keine positive Beachtung zu erreichen oder wird diese aus bestimmten Gründen abgelehnt, so sind viele Menschen bereit zur Befriedigung.